Wenn du dich aufrichtest, dann merkst du, du liegst nicht in der Kolkrytta. Aber ein Teil der Kolkrytta steckt in deinem rechten Oberschenkel.
Wie ein welkes Blatt vom Solzbaum vom Wind verweht wird, trägt es mich im Archiv zurück zu den Nordir. Ich muss all meine Recherche jetzt darauf konzentrieren, diese Geschichten zu ordnen und Aelifs, Olafs und Leifs Schicksal nicht aus den Augen zu verlieren.
Die Kolkrytta stürzt ab. Nicht mehr so dramatisch, wie es zuvor war, den Anschein gehabt hat, aber abstürzen tut sie dennoch. Euer Schiff, euer Aether Drakkar. Aber bevor wir uns dorthin wenden, lasst uns die Zeit ein bisschen zurückschrauben. Zu einem Zeitpunkt, als nicht nur die Kolkrytta, sondern all die anderen Schiffe in einem tatsächlichen Meer noch, manche schon losgesegelt, losgerudert, manche noch im Hafen liegen von Ravenheim, von Nyr-Alfheimr. Der Abschied, jubelnde Leute, die noch am Ufer stehen, am Steg stehen, euch zujubeln, zuwinken. Leute, die zu alt sind, Leute, die zu jung sind, Leute, die keine Krieger sind, keine Kriegerinnen sind, die alle stehen am Ufer, winken euch zu und freuen sich auf eure Rückkehr und freuen sich auf die Beute, die ihr mitbringen werdet. Und man hört das Zischen des Meeres, des Kristallmeeres, wie es genannt wird, unter den Planken der Kolkrytta, die ja nicht nur äthertauglich ist, sondern auch wunderbar gut im normalen Wasser schwimmen kann. So zischt das Wasser unter euch, das Meer kristallklar. Lange sieht man den Meeresboden, wenn man auf der Seite runter sieht. Nach kurzer Zeit schwimmen schon die großen Meeressäuger neben euch. Schwarz-weiß, oftmals gern neben den Drachenbooten einherschwimmen. Denn die ersten eineinhalb, zwei Tage befindet man sich tatsächlich auf Meer, auf Wasser, bis dieses Wasser sich im Äther verliert, am Rande des Brockens Nyr-Alfheimr. Die Stimmung ist gut. Die beiden Fäuste, die euer Schiff bemannen und Frauen, sind guter Dinge. Hilda steht wie immer gerne vorne, Bug, und hält Ausschau, auch wenn es tatsächlich nicht viel zu sehen gibt. Die anderen Schiffe vor und neben euch und hinter euch halten reichlich Abstand, damit es beim Eintritt ins Äthermeer keine Probleme gibt. Ganz vorne hinweg sieht man noch die riesige Nagelfahr, die ein gutes Stück vor euch schon aufgebrochen ist und schon gute Meter gemacht hat. Und so ist bei euch die Stimmung gut. Du hörst das Knarren und Zischen von Wasser und Holz, das in einem schönen Einklang für deine Ohren sich wunderbar abspielt. Ihr seht Gulo Guloson, der mit seinem Järf, eine Art kleiner Bär mit buschigem Schwanz, an Bord sitzt und spielt. Ein tierischer Begleiter von Gulo Guloson vielleicht, mit dem er in die Schlacht zieht. Allerdings, wenn man ihn so ansieht, wie er herumtollt am Deck der Kolkrüter, kann man gar nicht sagen, warum dieses niedliche Tier mit ihm unterwegs ist bei so einer gefährlichen Fahrt. Aber er wird schon wissen, was er tut. Schließlich kommen sie aus Järfheim. Und das ist ein Järf, den er da mit hat. Der spielt an Bord. Ihr seht die das Zwillingspaar, das sich gegenseitig aufzieht und Spaß miteinander hat. Tostig, der wie immer ein bisschen über seine Knochen jammernd über Bord geht, aber seine Aufgaben alle erfüllt. Und so fährt man auf dem Meer, bis man schließlich merkt, dass die Runen, die aus einem normalen Schiff sich ein Äther-Drakar machen, beginnen, dieses leichte Summen und Leuchten auszustrahlen. Dann ist es schnell das Kommando gegeben. Die Flügel werden ausgeklappt von diesem großen Schiff. Die Ruder werden eingeholt. Und dieser Blick aufs Meer ist immer wieder aufs Neue ein spannendes Ding, wenn es übergeht. Denn die großen Schwertwale haben einen längst verlassen, so nahe am Rand. Und plötzlich wird aus diesem Zischen ein Plätschern, ein sporadisches Dagegenschlagen gegen das Holz des Schiffes, die Wanden. Und dann ist es dieses kurze Gefühl, dass der Bauch gibt so ganz kurz ein bisschen nach, aber dann füllen sich diese Drachenflügel, so werden sie auch genannt, mit dem Äther und die Rune tut das ihrige, um nicht nur die Flügel zu füllen, sondern auch das Äther atembar zu machen. Und so zischen diese Boote von zuerst noch einem Wellenschlag begleitet, plötzlich lautlos über dieses Äthermeer hinaus. Und das Gefühl ist vielleicht jedes Mal aufs Neue so ein bisschen kurz ein Oh, aber dann kommt dieses Hochgefühl, das man hat, wenn man hinter einem den Brocken verschwinden sieht. Noch immer treibt ein bisschen Wasser da und dort im Äthermeer neben einem her. Vielleicht der eine oder andere unglückliche Fisch, der es nicht geschafft hat oder nicht gecheckt hat, dass das Meer hier aus ist. Und wie jedes Mal, wenn ein Schiff den Übergang erfolgreich schafft, hört man das Jubeln der anderen Mannschaften, wenn sie den Übertritt vom Kristallmeer ins Äthermeer begehen. Und so hört man euer Jubelschrei, Kolkrüter, ebenso wie die anderen Namen der Langboote.
Kolkrüter!
Genau.
Ist dieses Schimmern um das Schiff irgendwie sichtbar? Schaut es irgendwie fast greifbar aus, was das Schiff schweben lässt?
Wenn man genau schaut, sieht man bei den Drachenflügeln und auch wahrscheinlich von außen an den Wanden schon ab und zu mal so ein Schimmern, ein energetisches Aufflackern.
Das ist nicht irgendwie, dass man hingreifen könnte oder sich so runterlässt und so ein wenig tätschelt.
Wenn du runtergreifst über die Reling und nach unten ans Holz fasst, dann spürst du so ein leichtes Kribbeln in den Fingern, immer wieder mal zwischendurch, wie wenn ein elektrischer Schlag durch das ganze Boot außen gehen würde. Aber es ist nicht so, dass man, wenn man an Bord steht, das ständig hätte. Aber wenn du außen hingreifst, dann ja.
Dann würde ich das sogar machen, so nach dem Absetzen aus dem Meer ins in den Nebelschwaden, so ein Abtätscheln der Kohlgrütter so wenig.
Ja.
Gut gemacht.
Ja, gutes Gefühl. Gutes Gefühl.
Gemacht. Du wirst wahrscheinlich mitkriegen, dass in dem Moment, wo dieses erhebende Gefühl, dieser Übergang passiert, ein spezieller Moment ist, wirst du aber so beim Runtergreifen, wirst du wahrscheinlich unten an was stoßen und dann siehst du unten den Leif, genau in der Kante von Boden und Reling, wird er dich einfach anschauen. Und er hat da so einen leichten schwarzen Fahrer und hat so einen Topf, so einen kleinen Handtopf mit Pech und schaut dich so an und schaut dann unten auf die Kante, wo du halt siehst, dass ein bisschen Pech nachgebessert ist, aber dort, wo du stehst, halt nicht. Schaut dich einfach an, schaut dann nochmal auf die Kante, nochmal auf dich.
Gute Arbeit geleistet. Ich bin echt froh, dass wir auf und davon sind. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie die Kohlgrütter in Aktion ist.
Die Kante ist noch nicht fertig. Er zeigt auf die Kante.
Ich nicke lediglich und klopfe dir auf die Schulter. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich. Ich schaue zum Steuerrad.
Ja, wenn du weggehst, merkst du, wie ich mich sofort wieder der Kante widme und Pech raus tue und die Kante weitermache.
Die Hilda schaut kurz zu dir, beugt sich zu dir rüber und sagt, ich glaube, die Kante war noch nicht fertig.
Ich glaube auch.
Mhm. Sie schmunzelt, schaut aber nicht nach hinten, sondern schaut wieder nach vorne.
Wir grinsen uns an.
Ja.
Ich suche in der Ferne so ein bisschen die anderen Schiffe und natürlich suche ich das Schiff, wo Drück herum ist.
Ja, wenn du dich mach einen Perception-Wurf.
Okay.
Du findest das Schiff ohne Probleme.
Okay. Um. 21.
Ist es Zufall oder ist es nicht Zufall, aber du bist dir ziemlich sicher, also das Schiff ist keine Frage, aber die Gestalt, die dort auch am Rand steht und jetzt, wenn du rüber siehst, siehst du fast so, wie wenn jemand winken würde, ist es wirklich. Es ist so weit entfernt, dass du nicht 100% sagen könntest, ob die Gestalt winkt in deine Richtung oder woanders hin. Aber du glaubst beinahe
winke ganz natürlich. Ja. Und schau natürlich besonders auch drauf, ob auch dieses Schiff den Übergang ins Äthermeer schafft.
Ja, du siehst, dass auch dort dieses ganz kurze Absacken der Fall ist, aber dann füllen sich diese Drachenflügel mit Äther und auch die Slagbjorn gleitet hinüber.
Ja, mit einem Lächeln wende ich mich dann wieder nach vorne und widme mich dem Steuerruder.
Du siehst gerade noch, dass die Hilda hinter dir auch gewinkt hat in diese Richtung. Und dann schaut sie vorne, wohlwissend, dass du sie gesehen hast.
Ich verdrehe die Augen.
Und sie macht so Hilda. Leichte Kissy-Noises.
Ich erinnere sie an das Fest.
Die Kussgeräusche hören schlagartig auf.
Einen wunden Punkt getroffen.
Die Flügel der Kohlgrütter waren noch nie so schwer. Schweiß steht auf deiner Stirn. Deine stämmigen Zwergenbeine haben sich beinahe in die Holzplanken gebohrt, als du die Flügel, die sich normalerweise mit Äther und Magie füllen, mit purer Muskelkraft am Leben hältst.
Kann es sein, dass ich mich sogar zwergengrößentechnisch einfach drunter
mehr
verkeilt habe?
Ja, ja, das kann sein. Das ist so auf der Schulter mehr, ja, ja. Wo der Tostig quasi von unten nach oben zieht, stehst du drunter und drückst nach oben. Das kann leicht sein. Du hörst irgendwo einen Schrei an Bord, der schlagartig verschwindet. Ah! Irgendjemand ist von Bord gefallen. Das weißt du, du siehst nicht wer, du hast keine Ahnung, wer von euch das war.
Es gibt Schweiß. In der Holzmaserung,
ja.
Und im Griff und von der Führung, wo die drinnen liegt, der Griff, gibt es zwei Linien von der Holzmaserung, die genau gleich dick sind. Und das ist eigentlich meine Welt.
Ja.
Gerade.
Schweiß rinnt in deine Augen, über deine buschigen Augenbrauen runter, aber dein Blick ist auf diese Maserung fixiert. Du hörst auf der anderen Seite, das hört ihr alle, Tostig, schreien, Wut, Schmerz, genau weiß man es nicht, aber man hört ihn brüllen. Und ihr taucht in dieses Nebelmeer ein, das sich rund um euch schlagartig bildet und die Geräusche beinahe wegnimmt. Ja, das Schreien von Tostig wird zu einem dumpfen, matten Schrei. Das Knarren des Holzes wird ein bisschen dumpfer und fast unwirklich. Und wäre nicht die Schwerkraft, die euch an euch zerrt, in alle Richtungen, die möglich sind, wüsste man gar nicht, dass man fällt oder das Gefühl ist so seltsam, weil man hat plötzlich keine Verbindung mehr mit einem Horizont, mit anderen Schiffen, mit Brocken, mit was auch immer im Äthermeer zu sehen ist sonst noch, sondern es ist alles grau und weiß und das Einzige, das ein Fakt ist, ist, dass ihr wisst, dass ihr fällt, dass ihr abstürzt. Dann beginnt dieses dichte Nebelmeer auszufasern. Plötzlich sieht man kurz was, plötzlich hört man wieder ein bisschen was, dann taucht man wieder ein. Die Muskelkraft lässt einen halten oder nicht. Machen wir mal einen, alle die beteiligt sind, einen Stärke-Athletics-Wurf, bitteschön.
Sehen.
10.
Zwölf.
Mhm. 12. Okay. Zu zweit hängt ihr da dran. Du siehst die Maserung einmal zu weit unten, einmal zu weit oben, einmal zu weit unten, einmal zu weit oben. Olaf greift dazu. Plötzlich wird dieser Ausschlag geringer. Er ist noch immer da. Ja? Und ihr merkt, wie zu diesem Fall wieder so ein bisschen ein Trudeln dazukommt. Ja? Die Kohlgrüter beginnt wieder zu schlingern. Erst mal sein kontrolliertes nach unten abstürzen, sich ein bisschen abgesenkt hat. Jetzt beginnt das Ganze wieder zu schlingern. Und ihr seht es aber, da hört man es oder sieht man es. Eigentlich weißt du es mehr, als dass du es siehst oder hörst, weil du so fixiert bist auf diese Sache. Das Drüben bei Tostig, der hält das Segel eisern in derselben Position. Ja, das ist eure Seite, die gerade ein bisschen zu schlingern beginnt. Ihr könnt mir, ihr beide kümmert euch ja um dieses Segel gerade. Mhm. Ja. Dann könnt ihr mir trotzdem einen Perception-Check machen und wahrnehmen mit Disadvantage, also zweimal das niedrigere würfeln. Das niedrige nehmen, du kannst ganz normal einen Perception-Check machen, okay. Weil du konzentrierst dich eher aufs nicht vom Bord fallen gerade.
Ja, und ich, ne? Vielleicht ein bisschen das auszugleichen, wenn es irgendwie geht mit dem Steuerruder.
Ja, du bist ja ein Ruder. Ja, auch ja. Ein Stärke-Athletics-Wurf für dich, bitte.
Okay.
10.
12.
12.
Ja?
Das geht schon wieder. Sehr gut.
Okay, mein Athletics-Wurf ist mal 11.
Mhm.
Und okay. Dann noch einen Perception-Check.
Ja, bitte.
Mit Disadvantage.
Nein, den in okay. Dem Fall ohne.
Mhm. 14.
14, okay. Tatsächlich schaffst du es. Und du kriegst es mit, die eine Seite mit dem Ruder ein wenig auszugleichen. Mhm. Ja, du hältst dieses Ruder, das ist ja kein Steuerrad, ja, das ist ein richtiges Ruder im Endeffekt, das aber auch am Ende eine Art Segel hat. Und du schaffst es, es fehlt ja nicht viel, so dagegen zu halten, dass sich im Endeffekt das Ganze wieder so ein bisschen stabilisiert. Ja, also tatsächlich ist es gerade so, dass ihr zu dritt das macht, was der Tostig drüben mehr oder weniger alleine macht mit einem, und der schreit noch immer, ja, der schreit konstant die ganze Zeit über. Man hört aber jetzt immer wieder, wenn man aus diesem Nebel rauskommt, wie seine Stimme mehr und mehr rau wird und zum Brechen beginnt. Und dann siehst du das erste Mal Land durch den Nebel, ganz kurz ein Nebelfetzen. Löst sich, schlägt an dir vorbei. Du hast ganz kurz das Gefühl, du siehst etwas. Ja, ihr seid über Wolken, über Nebelwolken, über dichten Nebel. Und es ist nur ein ganz kleines Fenster. Und
grünes Land,
Nicht weder Schnee noch grün, braun, im Endeffekt aus der Höhe wahrscheinlich bräunlich und unklar, was genau du siehst. Du hast was gehabt, deine 14, gell?
14, ja.
Das Einzige, was du wahrnimmst, du würdest sagen, so, nicht nur würdest sagen, wenn du auf deinen, du stehst ja am Steuer, dann siehst du nordöstlich, ja, ihr seid gerade eher so, fallt ihr östlich, ja, rein vom Kompass her. Du würdest sagen, von hier aus gesehen in den Norden, das wäre dann nordöstlich in die Richtung gehend, eine Ruine, ganz kurz, das ist echt nur so ein, und dann seid ihr wieder im Nebel drin. Und die Kohlgrüter beginnt es wieder so ein bisschen weniger steil abzustürzen, sondern beginnt so ein bisschen mehr sich wieder auszurichten, was aber wiederum den Fall hat, dass das Ganze noch schwerer wird, weil sich mehr Luft in den Drachenflügeln beginnt zu sammeln. Ja? Was dazu führt, dass wir bitte noch einmal einen Stärke-Athletik-Wurf machen oder etwas anderes, wenn jemand eine andere Idee hat.
Und die Holzmaßung passt perfekt. Oh,
sehr gut.
Okay.
Was ist das? Ein 9.
Du hattest 20, du hattest 9.
Soll ich auch gleich für Steuerruder? Oder?
Ja, mach mal, weil vielleicht...
10,
okay. Naja, der Tostig ist eisern. Ist ein eiserner Mann. Du schaffst es, das Vorige wieder auszugleichen, was für dich bedeutet, dass du plötzlich spürst, dass da kein Widerstand mehr ist hinten am Ruder, weil das Boot plötzlich wieder vom Schlingern aufhört und sich gerade rückt. Ja. Du hast dich so stark konzentriert auf diese Maserung, ja, dass du eins geworden bist mit diesem Hebel, der jetzt auf deinen Schultern ruht.
Du hast dein Ziel erreicht.
Würde man mich jetzt, hätte man die Zeit, mich zu beobachten, würde man sehen, dass der Leif jetzt einfach einen ganz leisen Lächler hat.
Für dich gilt, du willst eigentlich ausgleichen, aber du kannst nicht. Es gibt nichts, was du tun kannst. Du willst heben, es tut sich nichts, du bist drum. Dann schaust, dann siehst du ihn. Einfach verwurzelt mit der Kohlgrüter, eins werdend. Fast als hätte er selbst Maserung im Gesicht und auf den Armen, die er übernommen hat.
Ich würde in dem Moment sogar einen Blick zum Tostig werfen. Geht's ihm gut? Kann man hinlaufen und ihm helfen? Dadurch, dass ich sehe, dass er jetzt so...
Ja, du kannst nicht laufen, die Kohlgrüter stürzt ab. Sobald du das hier loslässt, ist wahrscheinlich, dass du alleine entgegenfällst dem Boden. Der Tostig ist dort, wo er vorher war und hat mehr oder weniger dieselbe Körperhaltung, diese leicht gebückte, die Knie leicht abgewinkelt. Du siehst seine Oberschenkelmuskulatur, die fast schon rausplatzt aus diesen blutrigen Hosen. Ja. Und du siehst, dass sein Gesicht weiß ist und er schreit, aus so viel seine Lungen noch hergeben beim Absturz.
Das wird mir wahrscheinlich vom Material her kein Problem sein, das einzuschätzen. Die sind ja nicht dafür gemacht, dass da Luft drunter ist, die drückt beim Runterstürzen.
Nein.
Wenn mir das ins Hirn schießt,
ja,
werden die brechen, wenn wir volle Luftbelastung haben.
Mach mir einen Arcana-Check, wenn du an so etwas denkst.
Okay, da würfel ich, habe ich nichts, da würfel ich einfach Intelligence. Ja. Geil. 15.
Du hast völlig recht. Der Druck müsste die Flügel brechen, eigentlich. So viel Druck, wie da drauf ist.
Mhm.
Das, vor allem die Stoffe, die dazwischen sind und diese Dinge, die müssten reißen.
Mhm.
Aber du hast das Gefühl, offensichtlich ist noch so viel Rest arkane Energie da drinnen, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass die noch immer halten.
Okay.
Wahrscheinlich ist es...
Wenn ich das realisiere, dann...
Ja. Du wirst wieder das Holz.
Du wirst das Holz. Schön, so ein kurzer Rausfokus und wieder zurück Fokus.
Ja. Das ist wie einatmen, ausatmen.
Sehr schön. Genau.
Ich möchte ein bisschen so die Stelle, wo ich Land erahnt habe, ein bisschen im Blick behalten und schauen eben, ob vielleicht wieder irgendwo so Landfetzen auftauchen. Gerade weil auch das Steuerruder jetzt wieder ein bisschen manövrierbarer geworden ist.
Du kannst,
in welche Richtung vielleicht?
Du kannst, wenn du willst, sogar versuchen, so ein bisschen, wenn du sagst, du willst in diese Richtung den Absturz der Kolgrütte ein bisschen dorthin.
Ich möchte vorher noch sicher gehen, ob das wirklich eine gute Richtung ist, also ob ich vielleicht dann nochmal was erahne und dann eben, indem ich ja jetzt wieder ein bisschen steuern kann, ein bisschen so
genau,
in kannst, die Landrichtung.
Du kannst mir, nachdem du dich darauf jetzt konzentrierst, einen weiteren Wahrnehmenwurf machen.
Mhm. 22.
Okay, ja, du behältst trotz des fallenden Schiffes diesen Punkt genau im Auge. Und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du ja, schon mal in dieser Höhe warst, aber es wirkt halt alles sehr fern und klein und seltsam und trotzdem wird es rasch größer. Und mit 22 erkennst du, dass das, worauf ihr zustürzt, zufällt, das muss eine Art Moor Sumpfmoor-Gegend sein. Du siehst in diesen kurzen Fetzen, die du wahrnehmen kannst, durch den Nebel, durch diese Dinge, siehst du abgestorbene Bäume irgendwo, größere Flächen, kleinere Flächen mit mehreren Bäumen, die alle so zwar Bewuchs haben. Was dir aber auch klar ist, warm ist es dort auch nicht. Muss ein kalter Moor sein. Irgend sowas in die Richtung. Kalter Sumpf, kaltes Moor. Darauf fällt ihr hin.
Und also die Richtung wird passen, dass wir Land erwischen bei unserer Landung. Oder sehe ich, also wenn zum Beispiel irgendwo Felsen auftauchen, möchte ich davon auf jeden Fall wegsteuern, damit wir nicht gegen Felsen knallen.
Du siehst kaum Felsen. Du siehst schon Findlinge, das, was du als Findlinge wahrnimmst aus der Höhe. Ja, und in diesen kurzen Momenten, wo du Sicht hast. Ja. Aber dort, wo ihr zustürzt, könnte, bevor es Sumpf geworden ist, könnte das mal Wald gewesen sein. Ja, es stehen noch immer viele Bäume dort herum, die zwar ja, nicht mehr saftiges Grün oder so haben, aber Bäume nonetheless. Und so könnt ihr mir alle drei noch einen letzten Wurf machen.
Entweder ich möchte noch eins machen. Ich rufe einfach so in die Leere, wenn man gerade was hört. Land voraus!
Macht mir alle entweder noch einen Stärke-Athletics-Wurf oder etwas anderes, wenn euch was anderes einfällt, das ihr gerne machen würdet. Was auch immer.
Ich glaube, wir sind ziemlich beschäftigt, dass das Ding stabil bleibt.
Und wenn ich nicht der Einzige bin, der auf die Maße umschaut.
Gut.
Aha. Du?
21.
Sehr schön. 3.
Und ich möchte eben mit dem Steuerruder wirklich schauen, gibt es irgendwo etwas, wo wir halbwegs gut landen können und einfach die Kohlgrütte auf Kurs halten.
Kannst du mir einen Athletics-Wurf machen, aber statt Stärke kannst du mir entweder Wisdom oder Intelligence dazu tun. Einfach damit du, weil du steuerst das Ganze.
Mhm. Also Wisdom, weil ich mache das mit Gefühl.
Ah, schön.
Ja. Ja. 14 sind es dann.
Okay, schön. Mach mir noch mal einen Perception-Check auch, bitte.
Okay. 16.
Schön. Die Kohlgrütter sind in diesem Nebel. Ein letztes Mal siehst du in kurzen Fetzen von so etwas Ähnlichem wie klarer Sicht. Schließlich wird aus einem Brausen von Luft, das einem um die Ohren schlackert. Segel und Holz knarren und Stoffen an Flügeln. Ein ganz, ganz, ganz kurzer Moment von einem garstig knackenden Geräusch. Ihr schmeckt den kupfernen Geschmack von Blut in Nasen, Mündern, beinahe Ohren. Das alles nur für einen nicht mal Sekundenbruchteil, bevor es schwarz wird. Vielleicht hört man noch den ruckartigen Abriss des Schreis von Tostig, der einen seit dem Austritt aus dem Ebermeer begleitet hat. Macht's mir mal bitte alle einen Konstitutionsrettungswurf.
Aber wir würfeln normal auf Konstitution, gell? Ja, ja.
Genau. 16.
11.
Auch 16.
Was hast du gewürfelt, rein vom Würfelwurf her?
Vom Würfelwurf, Konstitution, 11 war es dann.
11, du hast gewürfelt.
14, dann plus 2.
Ja, passt. Du wachst auf.
Sehe ich irgendwas, spüre ich irgendwas, habe ich irgendwo, ich taste mich ab, ob irgendwo etwas
an mir steckt. Du spürst alles. Oh. Du bleibst kurz liegen. Du liegst und im Liegen deine Augen öffnen sich, dein linkes Auge öffnet sich. Das rechte will nicht so recht. Du, wie man das so macht, im Liegen beginnst du ganz vorsichtig den einen und den anderen Muskel zu bewegen. Schmerzen da, Schmerzen dort. Tut dir viel weh, spuckst Blut aus. Wenn du ausgespuckt hast, beginnst du zu husten, hustest mehr Blut raus. Und das ist ein, du hörst ein Summen.
Irgendwelche klaren Geräusche wahrnehmen.
Vom rechten Ohr hörst du dieses Summen. Von deinem linken Ohr nimmst du so einen wahr, bis du drauf kommst, dass dein Herzschlag, den du aus deinem linken Ohr selbst hörst, spürst. Und schließlich öffnet sich dein linkes Auge ganz, dein rechtes Auge verkrustet, blutverkrustet, beginnt sich knackend auch zu öffnen und du kannst dich aufrichten, wenn du das willst.
Ja, der erste Gedanke wäre sogar an die anderen, ob es den anderen gut geht.
Wenn du
ein Herzschlag schlägt, ich lebe, ich atme, der erste Gedanke wäre die Crew.
Wenn du dich aufrichtest, dann merkst du, du liegst nicht im der Kolkrytta. Aber ein Teil der Kolkrytta steckt in deinem rechten Oberschenkel.
Wie groß ist das Ding? Ist ein Beinende noch da?
Ja, sind beide Beine da, aber es steckt ein, es Splitter zu nennen wäre undankbar, ein Holzstück hat sich in deinen Oberschenkel gebohrt. Du schaust dich kurz um. Nebel, Schwaden treiben über dieses Land. Du liegst zur Hälfte in einem matschigen Wasser, kalt. Und dein Blick wandert nach rechts, nach links. Und dort siehst du schließlich, ja, es muss wohl die Kolgrütta sein, die dort ist.
Irgendwer von der Crew zu sehen?
Du siehst die Außenseite. Du siehst, dass einer dieser Flügel gebrochen ist und der auf deiner Seite, der ist gebrochen und du siehst keinen Segel natürlich mehr. Die Hülle schaut interessanterweise relativ intakt aus. Also überraschend intakt in Wirklichkeit. Das Surren, das du gehört hast, sind Insekten. Und wenn du jetzt auf dein Bein schaust, siehst du, dass dort auch Mücken, ein Egel sich festgesaugt hat. Solche Sachen. Du spürst keine Schmerzen dort, wo dieses Holzstück rausragt, interessanterweise. Aber das kann alles noch kommen, das ist dir klar. Du hast nicht das erste Mal Wunden davongetragen. Und dann hörst du aus innerhalb dieses Schiffes, der Kolgrütta, ganz unmissverständlich eine Stimme, die auch hustend erwachen dürfte. Und diese Stimme ist weiblich. Elif, du hast noch immer etwas in der Hand, wenn du aufwachst und merkst, das ist ein Teil des Ruders, das du krampfhaft, offensichtlich, wo du dich krampfhaft dran festgehalten hast. Schmerzen überall, natürlich. Du merkst irgendwie, du hast das Gefühl, zuerst glaubst du liegst irgendwo und ein Glas, irgendeine Flüssigkeit, ein Topf oder etwas ist umgefallen und die Flüssigkeit dieses Topfes rinnt dir jetzt übers Gesicht, bis du drauf kommst. Na, wahrscheinlich ist es keine Flüssigkeit von einem Topf, es ist mein eigenes Blut, das da über mein Gesicht läuft. Und dann denkst du dir, okay, da stöhnt jemand, da hustet jemand und stöhnt jemand. Und dann kommst du drauf, das bin ich.
Kann ich meine Hände, meine Arme bewegen?
Du lässt verkrampft gehaltene Ruder, das Ruderstück, das du noch immer verkrampft in den Händen hast, lässt du los und du schaust und siehst, dass ein Finger, der kleine Finger deiner linken Hand, der schaut in irgendeine andere Richtung, als er normalerweise schauen sollte. und die anderen Finger kannst du aber bewegen. Hast du das Gefühl, die rechte Hand schaut überraschend sauber und dein Blick fällt drauf und schätzt, wie sauber und intakt das alles ist.
Ich möchte mal ertasten, wo das Blut herkommt. Irgendetwas, keine Ahnung.
Kannst du mir einen Medicine rufen?
Schön.
Olaf, was machst du?
Ich würde an mir herumtasten, um zu sehen, ob ich irgendwo etwas habe, um das Bein abzuschnüren, um möglichst vielleicht die Blutung ein wenig zu lindern, stoppen.
Medizin.
7.
7. Du überlegst dir das. Wie schaue ich aus? Und bist fast mit der Hand rauf und merkst, hey, da ist ein Riss und beginnst völlig absurderweise so zu schauen, von wo bis wo geht der und fährst mit dem Finger drin so ein bisschen herum, bis du dann drauf kommst, das ist vielleicht keine gute Idee.
Vielleicht nicht, ne?
So. Und dann merkst du, also da kommt das Blut definitiv raus und rinnt über dein Gesicht. Du merkst auch, dass du nicht richtig liegst. Du liegst irgendwie so halb kopfüber. Oder ist das, du liegst richtig, aber das Schiff liegt nicht ganz richtig. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen rinnt das Blut so ein bisschen runter. Du, methodisch aufgerichtet, beginnst einen deiner Gürtel abzunehmen, abbinden, rack, rack. Die gepfählte Objekte zieht man nicht raus, bevor man sich nicht drum gekümmert hat, das bla, und beginnst sofort, klack, 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 stehst auf, lässt das Ganze mal drin stecken. belastest das Bein, merkst, du bist schwach, aber stabil.
Stabilisiert würde ich dann sofort Richtung Kolgrütter gehen und anfangen, sofern es meine Stimme zulässt, laut nach den Leuten zu rufen. Elif!
Du kommst dann wie ein Mann als Antwort.
Leif! Fugli!
Dann denkst du dir, Fugli, der war ja gar nicht an Bord. Deine Gedanken driften so ein bisschen herum. Ja. Wir haben gerade auch festgehabt, was war passiert. Und dann siehst du vor deinem Auge die Nagelfahr, die auf euch zukommt. Und wahrscheinlich ist es Einbildung oder deine Imagination. Aber dein Vater steht ganz vorne und lacht hämisch, wenn sie auf euch zukommen. Und dann treiben die Nebelfetzen wieder vorbei. Und du siehst die Elif, die dort liegt und versucht, sich gerade aufzurichten oder umzudrehen und dabei ihren Kopf betastet. Du siehst Leif, der ein gutes Stück weg von dort liegt, am Bug des Schiffes. Also nicht dort, wo der Flügel eigentlich ist. Er schaut nicht bewusst aus, sondern bewusstlos. Vielleicht ist es das Los der Zwerge, dass sie stabil sind von Haus aus. Aber er liegt so, wie er dort liegt. Schaut fast gemütlich aus zwischen Seilen und allen Dingen, die vielleicht weicher sind, außer dass ein Holzbalken quer über seinen beiden Beinen drüber liegt. Und dieser Holzbalken, kommst du drauf, ist ein Teil vom Hauptsegel, der gebrochen offensichtlich dann doch noch auf ihn drauf gefallen ist. Er ist nicht bei Bewusstsein. Und wenn du dann schon an Bord der gefallenen Kolgrütter bist, siehst du sehr wohl beim rechten Flügel oder was auch immer noch davon übrig ist, Tostig, der dort sitzt mit dem Rücken an der Reling. Auch er hat einen Teil, so einen Holz, ein geborstenes Holzteil in der Hand. Wenn du näher kommst, merkst du, der hat es nicht in der Hand. Er hält es und es steckt ihm im Bauch. Und du siehst aber, er sitzt dort, wenn du kommst. Er schaut traurig aus. Wenn er dich sieht, dann sagt er mit gebrochener Stimme, nimm deine Axt, Olaf. Nicht so. Dann schaut er so runter auf dieses Holzstück.
Ich weiß sofort, was er meint. Ich würde die eine Handaxt, die mir noch übrig geblieben ist, sofern die noch an mir dran hängt, mühsam raufschnappen, umdrehen, ihm den Griff zureichen und im selben Atemzug.
Du siehst noch, wie seine rechte Hand sich löst von diesem Holzpflock, der in seinem Bauch steckt, der absurd groß ausschaut. Und du siehst, wie seine rechte Hand nach irgendwas greift. Und du siehst gerade nicht in seiner Griffweite den Griff seines riesigen Hammers, den er gerade nicht nehmen kann. Und du merkst, wie er so sitzt und versucht mit letzter Anstrengung diesen Hammer in die Hand zu bekommen. Quasi, dass er nicht waffenlos das Leben aushaucht.
Ich würde ihm versuchen, den Hammer zu schieben.
Dann siehst du, wie er ihn packt mit der rechten Hand, hochhieft. Dann siehst du so ein fast trauriges Lächeln in seinem Gesicht. Und er sagt zu dir, beinahe.
Und in dem Moment würde ich die Axt umgreifen und versuchen einfach auf seinen Kopf drauf zu schlagen.
So endet das Lied von Tostig an Bord der Kolkrüter mit seinem Hammer in der Hand. Und ein Teil der Kolkrüter in ihm.
Eins mit dem Schiff.
Du siehst es. Dein Blick fällt auf diese Szenerie und du siehst, wie in dem Moment, wo die Axt auf Tostig herabfährt, auch live seine Augen sich öffnen. Und auch du siehst diesen letzten Moment vom Leben Tostigs an Bord der Kolkrüter.
Ich würde in dem Moment mich von ihm wegdrehen und einfach sein Brüller von Wut, Schmerz, Trauer in die Gegend hinausbrüllen aus vollster Lunge einen tiefen Atemzug und richtig einfach nur. Und durchschnaufen.
Bevor ich bei Live überhaupt irgendwie so zu so einer Selbstanalyse übergeht, siehst du nur, wie praktisch in dem Schrei so der Blick vom Live dich kurz streift. Aber der Live sitzt jetzt eigentlich oder liegt, wie auch immer, eingeklemmt da und man sieht so, wie er praktisch rumschaut und diese Trümmer versucht einzuordnen. Er schaut von Splitter zu eingeschlagenen Planken zu abgeschundenen Sachen. Also der schaut überhaupt nicht auf Leute. Und der schaut aufs Schiff und hört nicht auf.
Würfelst du einen D12, einen D10 und du einen D8?
Acht, eine 1 und eine 2.
Du hast einen Hitpoint, du hast zwei Hitpoints und du hast
8.
8 Hitpoints.
Dazu mich.
Es ist, abgesehen von deinem Schrei, dem Stöhnen von Elif, wo du
das
immer wieder...
eher so ein weinendes Wimmern wird wegen der Szene, die sich gerade abgespielt hat.
Ja, du bist immer wieder verblüfft, dass diese Geräusche eigentlich von dir kommen. Ja, das ist so eine Verzögerung, die du wahrnimmst, die ganze Geschichte. Und ihr alle drei merkt, wie leise es hier eigentlich jetzt ist. Bis auf das Summen der Insekten. Langsam kommt auch diese leichte Kälte dieses kalten Moors auf euch zu. Du kannst mir noch einen Würfel mal W20.
11.
Dort schaust du die Kolkrüter an, der Blick geht über Tostig hinweg. Das ist kaputt, das ist defekt, das ist viel Arbeit, aber eigentlich hast du das Gefühl, nichts, was du nicht mit ein bisschen Arbeit und Spucke und Schmalz wieder in Ordnung bringen kannst. Und dann fällt dein Blick allerdings auf die Rune und du weißt, all das macht keinen Sinn, bis man nicht Ersatz oder eigentlich Ersatz für diese Rune hat.
Ist das für mich irgendwie zu spüren, ob das Schiff jetzt praktisch noch diese Energie, die ich vorher in diese aufgeladene Qualität, die vorher in den Flügeln noch war, wie wir in der Luft waren, hat sie das jetzt verloren?
Du hast keinen Kontakt zum Schiff im Sinn von...
Nein, nein.
Weder deine Füße noch deine Hände können irgendwas ertasten, was also, jetzt Hauptteil vom Schiff ist. Und du merkst aber, das Holz, das auf dir drauf liegt, kannst du eigentlich... Da kannst du eigentlich drunter durch. mit deinen Füßen und merkst, du bist am ganzen Körper zerschunden und mit blauen Flecken versehen und all dieses. Aber prinzipiell, wenn du dir die beiden anschaust, hat es dich ganz gut erwischt. So, kurze Bestandsaufnahme, Kolkrüter, Elifting. Von den anderen fehlt jede Spur.
Kann ich aufstehen?
Ja.
Dann stehe ich auf und gehe los.
Du siehst sofort das Teil, das bei ihm aus dem Bein rausschaut, ist ein Teil des linken Flügels von Eta Draka. Dieses Holz kennst du. Das wirst du brauchen irgendwann.
Ich gehe vorbei, ja. Ich schaue auf das Holz, was bei dir steckt, ja. Und schaue sofort rüber auf den Flügel. Nicke, gehe bei dir vorbei, steige über den Tostig drüber, bleib kurz stehen, schaue den Tostig nicht an. Man sieht nur, wie meine Hand kurz runtergreift und kurz auf der Wange vom Tostig ruht. Und dann gehe ich weiter und dann baue ich mich über die Reling und dann sieht man, wie ich entlang schaue und praktisch außen am Schiff das begutachte und dann drehe ich mich um zu euch und schaue euch an.
Alf, wie? Geht's dir gut?
Ja.
Alles noch an dir dran?
Ja.
Ich schau kurz runter aufs Holzteil. Schiffteile, die aus dir rausragen.
Es ist sehr schlecht, dass die Rune kaputt gegangen ist. Sie schützt auch das Holz. Schaut auch dich an. Das Moor dringt in die Poren ein. Wir müssen uns beeilen.
Beeilen womit?
Wir müssen einen Ersatz finden.
Für die Rune. Aber was wir auch müssen, und im Moment erhascht dann mein Blick an dich, hängt sie irgendwie? Ist sie?
Sie versucht sich aufzurichten, aber tatsächlich ist es schwierig, weil sie mit dem linken Bein hinten an irgendwelchen Seilen hängt. Was verhindert, dass du weiter abrutscht, aber auch verhindert, dass du dich gescheit aufrichten kannst.
Ist sie greifbar? Muss ich irgendetwas?
Ja, du kannst hingehen und kannst dir ein bisschen helfen. Dann
würde ich hinken zu dir und mit der Axt dich einfach losschneiden und versuchen, möglichst sanft abzusetzen, dass du wenigstens einen geraden Stand hast und das Blut wenigstens schön von Kopf bis Fuß sickert und nicht irgendwo hinuntertropft.
Und du kommst dann, wie man das... Danke.
Sehe ich jetzt, wie ist ihre Wunde groß, klein? Sieht das arg aus? Muss es behandelt werden?
Ja! Ja! Jede eurer Wunden muss eigentlich irgendwie behandelt werden, vor allem hier in einem kalten Moor.
Leib hat nur so rüber gequert zur anderen Seite und da schaut euch an, wir haben großes Glück gehabt. Die Skaldarim ist in Ordnung und er batscht so oben auf die fette oberste Flanke und schaut so entlang. Ich nick euch zu.
Live, würde ich dann zu dir rufen. Ich glaube, das wird eine ziemlich schwierige Frage werden, aber was für ein Holz von hier ist noch halbwegs trocken? Und was können wir als Feuerholz verwenden? Wir müssen auf jeden Fall ihre und meine Wunde behandeln. Wir haben nichts Greifbares. Und das Einzige, was mir in den Sinn kommt, wäre eine Axtscheidene zu erhitzen und die Wunde zu versenken.
Er zuckt mit den Schultern und sagt, ich hole etwas und geht weg. Dann hört man kurz rumoren, irgendwo an Deck. Er schnauft kurz, irgendwas schiebt sich über Holz, er stellt irgendwas ab, es kracht, es bumpert. Und dann hört man so ein leises, schönes, hölzernes Klappern. Und dann kommt er zurück und hat seine geölten Holz. Dinger dabei. Und leg die hin. Das brauchen wir nicht mehr.
Die brennen?
Es ist Öl in den Poren, Olafsson.
Dann könnten wir damit das Feuer anzünden, aber womit füttern wir es?
Ja, er schaut sich um. Es sind genug da. Ich habe 15 Stangen gemacht.
Gut. Dann würde ich mich dran machen, in irgendeiner Form mit den Ölstäbchen und Fetzen, die noch irgendwo abgebrochen sind, ein sporadisches Feuer zu starten, um Gesagtes hoffentlich möglichst bald umzusetzen, damit wir die Blutungen stoppen.
Habe ich mein Werkzeug noch irgendwie um? Mein Werkzeuggürtel? Habe ich das verloren?
Nein.
Dann greife ich nach hinten, während ich dir in die Augen schaue, greife ich nach hinten und zahle aus dem Lederholster eine Zugsäge raus und gebe sie dir.
Sehr gut. Mit Säge in Hand mache ich mich das Ding schön zu schneiden, zu formen. Und nach kürzester Zeit haben wir schon ein noch nicht angezündetes, aber vorbereitetes Feuerchen, Lagerfeuerchenstelle bereit. Und mit einem Steinchen und der Axtschneide, die zufälligerweise, man weiß nicht wieso, Funken schlägt.
Machst du das an Bord der Kohlkrüter oder auf der Seite der Kohlkrüter?
Gäbe es an der Seite irgendetwas nicht nasses, sumpfiges, was man
eine so Erhöhung gibt es immer. Erhöhungen gibt es tatsächlich immer wieder mal. Ja.
Dann würde ich es an Seite der Kohlkrüter.
Okay.
Ich möchte in der Zwischenzeit irgendwas von meiner Kleidung, vielleicht auch ein bisschen im Wikinger-Kleidungs-Wadenwickel verwenden, um irgendwie meine Kopfwunde mit ganz ungeschickt mit einer Hand so ein bisschen zumindest anzudrücken, vielleicht irgendwie zu verbinden, einfach damit das Blut nicht überall hinläuft.
Mach nochmal einen Medicine-Check jetzt, wo du nicht mehr kopfüber halb herunterhängst. Vielleicht ist es jetzt besser.
Schön.
So ein Bändchen drumherum mit Schlauche drunter.
Yeah. Oh.
Jetzt bekomme ich eine besonders schöne Schleppe.
Du bekommst sogar einen Hitpoint zurück.
Oh, jetzt habe ich zwei.
Ehemals ein Hitpoint. Du hast die Anzahl deiner Hitpoints eben verdoppelt. Ist das nicht
schön?
Ja, eine
100%ige Steigerung.
Ja.
200.
Sehr gut.
Der Live kommt zu dir jetzt und schaut ins Feuer. Das ist kein gutes Gefühl im Kopf. Das alles hier.
Ich würde versuchen, dir irgendwie beschwichtigend die Hand auf die Schulter zu legen.
Ja. Ein Zug weg.
Ein Zug weg?
Mhm.
Wir haben noch unser Leben. Wir können das, was verloren ist, wieder aufbauen. Ich weiß zwar nicht, ob die Kohlkrypta wieder fliegen wird, aber es ist, glaube ich, unser einzige Hoffnung von diesem. Ich sehe mich um und versuche irgendwie einen Blick zu erhaschen, ob um uns herum irgendwas anderes ist, außer.
Dort, wo ihr seid, ist Nebel, ist Moor, sind verkrüppelte Bäume.
So weit das Auge reicht.
So weit das Auge reicht und das reicht nicht weit, ob das dieser Nebelschwaden, die durchs Land ziehen. Du bist dir nicht mal sicher, ob Tag oder Nacht gerade ist. Wie lang seid ihr dort gelegen? Wie lang wart ihr bewusstlos? Es ist nicht hell, es ist nicht dunkel. Es kann Tagesanbruch sein, es kann Nachtanbruch sein.
Wenn ich einen Kiefer oder Birkekeil einlasse auf dieser Seite, und er zeigt auf das Holzstück. Ja. Das ja, ja. Und dann zeigt er nach hinten. Ja. Dann könnte das eine Holzverbindung sein, die stabil genug ist, um. Er wirkt ein bisschen gaga. Merkst du?
Wirklich?
Erst jetzt.
Anders gaga als sonst. Schön.
Ich merke irgendwie im Augenwinkel vielleicht irgendwann dann mal, dass er sich umschaut. Du schaust dich ja um, hast du gemeint. Und meint dann noch so, ich habe vorher eine Ruine gesehen. Ich weiß nicht mehr wo, aber ich habe eine Ruine gesehen.
Eine Ruine?
Und dann schaue ich meinen kleinen Finger an und überlege, keine Ahnung, irgendwie einen Splitter irgendwo zu finden und den zumindest irgendwie gerade zu richten irgendwie und schaue auch die beiden so ein bisschen hilflos an, was man machen kann mit dem.
Hat irgendjemand von euch Medicine proficient?
Nein.
Nein. ich habe ein bisschen was, aber...
Ist es mir... Ich meine, wir leben ja schon alle in einer Welt, wo sowas dann und dann vorkommt. Ist es mir zumindest klar, dass man so etwas schienen kann? Oder habe ich das schon gesehen, dass man so eine Verletzung irgendwie fixiert?
Du wüsstest ganz genau, was für eine Art Holz man dafür verwendet. Ja.
Ich wäre das Einzige, was mich interessiert, aber... Wenn mir das klar ist, dann würde ich jetzt dazu übergehen, in Holzarbeit zu versinken und einen Span irgendwo runterzutreiben und den zu polieren, dass er keine Schiefer macht und so weiter. Und würde einfach anfangen, eine Schiene zu bauen. Mhm. So im Schneidersitz, vornübergebeugt, würde ich anfangen. Du siehst nur immer wieder, dass ich auf deine Finger schaue und dann wieder...
Was machst du da live?
Ich habe gesehen, dass solche Finger mit Holz gestützt werden.
Wenn du hinschaust, siehst du, dass, wenn sie ihre Hand hält, ja, dass dieser Finger da so rüber liegt.
Oh. Mm. Ja. Ich schüttle so auf meine Hand und immer mal wieder so auf die Seite, wieder zu
es
euch.
Es tut nicht weh. Und du bist dir nicht sicher, ob das gut ist oder schlecht.
Ja.
Es pocht schon ein bisschen, aber es ist nicht so, dass du denkst, ah, sondern...
Der Live zeigt so mit so einem kleinen nach oben gebogenen Schnitzmesser, zeigt auf dich und sagt, du musst den Finger gerade machen und macht weiter.
Du hast so ein bisschen, du hast von allen Dingen so ein bisschen Ahnung im Endeffekt. Und diese Ahnung, die du hast, reicht, um dir zu sagen, alles, was man mit dem Finger jetzt machen kann, kann für den Finger, wenn man sich nicht auskennt, fatale Folgen haben.
Okay, hallo.
Ich meine, so wie er jetzt ist, ist er schon. Ja, aber ja.
Du
hast das Gefühl, die nächsten Schritte sind für diesen Finger sicherlich nicht unwichtig.
Habe ich mal irgendwas gesehen, irgendwas mitbekommen, was man machen kann?
Während du das überlegst, würde ich versuchen, schon deine Hand zu greifen. Falls du das zulässt.
Du kannst sie schon greifen, aber ich gebe dir so... Wir müssen gut überlegen. Bitte.
Es ist ein Finger.
Ich bin Musikerin.
Ich wollte gerade sagen,
du kannst nicht das Geld in ihre kleinen Finger nehmen. Den brauche ich zum Spielen, für meine Dolche, für... Bitte nicht.
Live, wie weit bist du?
Ja, er hat irgendein Stück Leder, aber so mit dem Schnitzmesser auseinander.
Mach mal einen Intelligenz-Wurf.
Also, es sieht schon ganz gut aus. So eine Holzschiene, wo so Schlaufen drinnen sind, wenn man die festzieht, dass der Finger sich nicht bewegen kann.
Ich bin nicht sonderlich intelligent.
Nichts, was ein gutes, 15. gut gearbeitetes Stück Holz nicht retten kann.
Holz hat
also, der Fakt, dass er deine Hand in der Hand hält, macht dich unglücklich, weil du genau weißt, wenn das nicht der Richtige macht, mit dem richtigen Wissen, dann ist die Chance, dass dieser Finger jemals wieder die nötige Feinfühligkeit hat, um ein Instrument zu führen, quasi null ist.
Zieh meine Hand weg.
Die
und nehme sie so an mich und halte sie irgendwie noch so.
15?
Ja.
Was hättest du mit dieser 15, wenn es Wisdom wäre?
2 mehr.
17. 17. Du bist dir nicht sicher, warum. Aber das ist auch so der Moment, wo du... Ist es der letzte Moment, wo du was wahrgenommen hast? Ist es der letzte Moment vor dem Absturz? Hast du bei diesen Ruinen Licht gesehen? Oder bildest du dir das jetzt ein? Ist das dieser Hoffnungsschimmer, der in dir lebt? Oder war dort tatsächlich Licht zu sehen?